Ich habe zu viel Zeug. So, der Martin hat schon gesagt, dass wir eine neue Reihe haben. Das ist sehr schön. Es ist so, dass Lukas in seinem Evangelium die Geschichte von Jesus und seinen Taten berichtet hat. Und nun kommt der zweite Teil, was der Heilige Geist in den Jüngern und durch die Jünger getan hat. Dieser zweite Bericht wurde Apostelgeschichte genannt. Jesus, ich muss noch irgendwie weiterklicken. Als nächstes. Hä? Wie bitte? Ja, ich sehe es auch, dass nichts ist. Wie bitte? Moment. Habe ich meinen Geldbeutel? Eins extra. Meine Güte, ist das doof. Vergessen weiterzugeben. Extra heute Morgen nochmal angeguckt, aber so ist halt. Also es geht um die Heilung eines Gelähmten. Ich fange dann einfach schon mal an. Und sobald wir das Erste haben, können wir dann auch mitlesen. Jesus hat damals im Johannesevangelium verheißen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als die tun, denn ich gehe zum Vater. Also Jesus hat praktisch angekündigt, nach mir kommt was Wichtigeres als mich selber. Bei der Jesu Himmelfahrt im Apostelgeschichte 1 kam dann noch eine Verheißung dazu. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das haben wir im offenen Abend in Stuttgart, wo ich zum Glauben gekommen bin, in jedem Mitarbeiterkreis gesungen. Das ist so ein Kanon oder so, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Jesus hat verheißen bis ans Ende der Welt. Bisher hat Lukas in der Apostelgeschichte die Himmelfahrt Jesu, Kapitel 1, und die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, Kapitel 2, berichtet. Petrus hatte an Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes ausgelegt. Er sagte, jetzt ist es Zeit, umzukehren und zu Jesus zu kommen. Das haben dann auch sehr viele getan. Jetzt kommt Apostelgeschichte 2, 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurde hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Herzlichen Dank. Aha, kann man die? 3000 Menschen, jawohl. Also, da war wirklich etwas los. Der Heilige Geist wirkte kräftig in Jerusalem. Auch die Jünger sind wie ausgewechselt. Wir haben das gerade bei uns im Hauskreis gelesen, Lukas 23, da ist kein Jünger dabei, alle weggelaufen, obwohl sie es anders versprochen hatten. Welche Angst mussten sie haben? Keiner steht Jesus bei. Nachdem sie das ganz anders versprochen hatten. Nun aber treten die Jünger frisch, fromm, fröhlich und frei auf in der Kraft des Heiligen Geistes. Er gibt ihnen Mut und Kraft. Die erste Gemeinde Jesu entsteht, da hatten sie ja gleich 3000, da konnten wir dann schon einen ziemlich großen Gottesdienst feiern. Die Verheißung an Himmelfahrt wird Realität. In der Kraft des Heiligen Geistes werden die Jünger zu Zeugen Jesu. Wir sind hier an einem Übergang zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Leider konnte der Großteil der Juden mit Jesus nicht viel anfangen, obwohl Jesus ja eigentlich zu ihnen gesandt war. Jesus schickte die Jünger auf große Fahrt bis ans Ende der Welt. Jetzt muss ich den richtigen Knopf drücken. Fast richtig. Das ist, was ich haben will, ja. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie allen alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und da passen wir dazu. Wir sind jetzt definitiv nicht mehr in Judäa oder in Samarien, sondern wir gehören zu den Enden der Erde. Manche Juden haben, wo muss ich jetzt drauf drücken, auf den roten Punkt? Rechts. Haha, das ist noch zu schnell. So, jawohl. Manche Juden behinderten die jungen Gemeinde. Sie steinigten Stephanus, Apostelgeschichte 7, und beklatschten den Tod des Jakobus, der von Herodes umgebracht wurde. Letzten Sonntag predigte Joe Fischle über Römer 11. Wer kann sich noch daran erinnern? Ah, sehr gut. Paulus ringt in Römer 9 bis 11 darum, was aus den Juden werden soll. Jesus hatte etwas Neues gebracht. Aber Paulus versucht etwas über sein Volk, die Juden, zu sagen. Über diesen Teil des Römerbriefes würde ich nicht gerne predigen. Ich bin ganz froh, dass das der Joe so gut hingekriegt hat. Auch Petrus kann sagen, dass manches, vielleicht habt ihr auch nicht alles verstanden, was da letztes Mal gesagt wurde, dann seid ihr aber in guter Gesellschaft. Auch Petrus schreibt in seinem Brief, dass manches in den Briefen von Paulus schwer zu verstehen ist. Also da seid ihr in guter Gesellschaft, wenn sogar der Petrus nicht alles verstanden hat. Da habe ich es heute viel einfacher. Jetzt, Petrus und Johannes gehen beten. Was machen fromme Leute, wenn sie gerade nichts zu tun haben? Sie gehen zur Gebetsstunde. Das ist fast wie bei uns. Als Juden können sie offensichtlich an diesem Gebetstag einfach teilnehmen. Also wir sind Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gehen beten. Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte, bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Jetzt müssen wir das erst klären, was die 9. Stunde ist. Die Römer haben, die waren ja damals Weltmacht rund um das Mittelmeer, die haben das so eingeteilt. Um 6 Uhr morgens geht es los bis abends um 6 Uhr und dazwischen drin sind 12 Stunden. Nachts gab es 4 Nachtwachen, jeweils 3 Stunden. Ziemlich militärisch das Ganze, aber so waren die Römer ja auch. Also wenn wir in der 9. Stunde sind, sind wir jetzt um 15 Uhr. 15 Uhr ist eine ziemlich optimale Zeit für eine Gebetsstunde. Da kann man natürlich auch gut einschlafen. Aber das war da, wo die Hitze des Tages schon vergangen ist in Israel. Also um 15 Uhr Gebetszeit. Petrus und Johannes gehen, wie würde man heute sagen, gechillt zum Gebet in den Tempel. Das finde ich faszinierend. Die konnten da einfach teilnehmen, weil sie Juden waren, war das ja kein Problem. In dieser Zeit des Übergangs vom Alten zum neuen Gottesvolk leben die Jünger einfach unter den Juden. Am schönen Tor sehen die Apostel einen verkrüppelten Bettler. Also ich muss da noch geschwind was dazu sagen, das schöne Tor. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie der Tempel aussah. Der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört. Da ist nichts mehr übrig. Da gibt es nur noch diese Klagemauer. Und das ist praktisch die Grundlage. Da stand der Tempel dann oben drauf. Und er war wohl mit Gold über und über bezogen. Das war das Problem. Als dann die Römer die Stadt geplündert haben, 70 nach Christus, ging das in Feuer auf. Und da wurde buchstäblich jeder Stein um den anderen gedreht, weil das Gold durchgesickert war. da war nichts mehr, ist nichts mehr davon übrig, von diesem wohl sehr beeindruckenden Tempel. Wie dem auch sei, zur Zeit Jesu wurden die Juden angeborenen Behinderungen, vor allem angeborene Behinderungen, so ausgelegt, man hat sie so erklärt, dass man sagt, die Eltern haben irgendeinen Fehler gemacht, eine Sünde, und deshalb ist ihr Kind behindert. So bittet unser Bettler nun auch Petrus und Johannes um ein Almosen, offensichtlich ohne sie anzuschauen. Bettler schämen sich oft, habe ich gehört, und schauen nur selten auf. Jetzt tut Petrus etwas Überraschendes. War das im Auftrag des Heiligen Geistes? Wir wissen es nicht, es steht nicht da. Petrus aber blickte ihn an, mit Johannes, und sprach: Sieh uns an. Petrus möchte die ungeteilte Aufmerksamkeit des Bettlers. Der Behinderte erwartet eine milde Gabe, aber er sollte überrascht werden. Darf ich auch fragen, was erwarten wir heute von Gott? Es findet eine Vermischung von göttlichen und menschlichen Handeln statt. Das ist aber jeden Tag so. Auch wenn ich hier versuche, die Predigt auszudrucken und der Drucker tut nicht, dann kann man natürlich beten, aber man muss auch gucken, dass man die Stöpsel alle drin hat. Also ich muss mitmachen und ich kann einiges tun, aber ich brauche auch Gott, der hilft, damit es nachher wirkt. Wir gehen weiter. Sie erleben ein Wunder. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er von ihnen etwas empfinge. Der Bettler hebt seinen Blick und denkt: Was machen die denn für einen Lärm? Gebt mir halt eine Münze. Jetzt haut Petrus einen Spruch raus, den man für den Kindergottesdienst brauchen kann. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Da gibt es sogar Lieder, die genau diesen Text haben. Get up in Jesus' name. Steh jetzt auf, wir kriegen das hin. Der von Geburt Gelähmte, der noch nie einen Schritt gemacht hatte, springt herum und tanzt und ist glücklich. Er lobt Gott und kann gar nicht mehr aufhören zu hüpfen vor Freude. Was da geschieht, ist für alle überraschend. Der Bettler war vielen bekannt. Und er ergriff ihn an der rechten Hand und richte ihn auf. Sogleich wurden seine Füße fest. Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Man beachte die vielen, die Häufung von bewegenden Worten. Er sprang auf, er konnte stehen, er ging in den Tempel, er ging umher, er sprang umher und lobte Gott. Der Mann kann ohne Übung laufen und springen und er will gar nicht mehr aufhören. So schön ist es. Als er aber nun geheilt herumsprang, erkannte das Volk das Wunder. Klasse Geschichte für die Bibelentdecker, habe ich mir gedacht, also für unsere Kinderbetreuung. Allerdings, bis man es einmal gehört hat, ist es nicht mehr so prickelnd. Das ist das Problem unserer Kinder, dass sie die Geschichten häufig schon kennen. Der Heilige Geist schenkte damals viele Wunder, viel mehr als heute. Wunder führen zur Verwunderung. Wir lesen weiter. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen, und Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die da nach Salomo genannt ist. Und sie wunderten sich sehr. Die anderen Teilnehmer der Gebetsveranstaltung erkennen den Lahmen. Er springt herum. Sie sind verwundert, genauer gesagt, sie waren entsetzt. Die Juden kannten Wunder in ihrer Geschichte, aber wann erlebt man schon selber so etwas? Rein medizinisch kann ich sagen, dieses Wunder ist sehr überraschend. Wenn man heute ein Knie operiert bekommt, dann muss man mindestens 5 bis 6 Wochen Krankengymnastik einrechnen, bis man wieder einigermaßen laufen kann. Der kann sofort herumspringen, der Geheilte hüpft und springt. Und jetzt kommt die Frage, an welchen Gott glauben wir? Mit 17 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe es letztens hier erzählt. Ich interessierte mich damals sehr für Naturwissenschaften. Da fragt man sich schon, wie können diese Wunder geschehen? Zur Zeit des Neuen Testamentes gab es sehr viele Wunder, auch viele Zeichen durch die Apostel. Wir werden in den nächsten Predigen davon hören. Die Menschen damals wussten auch, wie selten Wunder sind. Deshalb wurden sie ja aufgeschrieben, weil sie so selten waren. Aber die Fülle des Heiligen Geistes machte viel mehr möglich. Viele Bekehrungen, viele Wunder, viele neue Gemeinden. Wir als Christen glauben nicht an Wunder. Wir glauben an einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, so wie wir es auch vorher gesungen haben. Er hat die Regeln und Gesetzmäßigkeiten dieses Lebens geschaffen. Sie bestimmen unser Leben. Auf diese Regel ist Verlass und das ist gut so. Wissenschaftler erforschen diese Regeln nur. So konnten Menschen viele erstaunliche Dinge tun, die damals undenkbar waren. Sie konnten Autos bauen und fahren lassen. Sie lernten die Regel der Aerodynamik. Jetzt können riesige Flugzeuge fliegen. Damals nicht vorstellbar. Diese physikalischen Regeln sind von Gott eingesetzt. Die Wissenschaft kann Vorhersagen machen aufgrund von Messungen und logischen Erklärungen. Das ist sehr erfreulich. Wir können uns darauf verlassen. Aber Gott hat diese Regeln gemacht. Wir glauben an einen Gott, der größer ist als seine Regeln. Gott kann sich über seine eigenen Regeln hinwegsetzen. Gott steht über den Regeln der Medizin und über den Regeln der Physik. Hat unser Gott das Recht, seine eigenen Regeln zu brechen? Ein Naturwissenschaftler würde behaupten, das kann nicht sein. In der Aufklärung wurde der Glaube ausgebremst. Unsichtbare Dinge, Kräfte, Hexen und Flüche wurden abgeschafft. Dinge, die wir nicht messen oder testen oder vorhersagen können, gab es nicht mehr. Deshalb verbrennen wir auch keine Hexen mehr. Wir erklären auch gelähmte Kinder nicht mehr mit Sünden ihrer Eltern wie zu Jesu Zeiten. Die Wissenschaft sagt, es gibt nur, was man messen, untersuchen und wiederholen kann. Also wenn das bei uns in Albstadt funktioniert, muss das in den USA genauso funktionieren. Das sind die Regeln, die sie erforschen. Die Naturwissenschaft wollte die Welt anschauen, wie sie ist. Was man nicht untersuchen kann, gibt es nicht. So wurden Geister und unsichtbare Kräfte abgeschafft. Das ermöglichte den technischen Fortschritt, mit dem wir heute leben. Deshalb kann die Aufklärung die Welt ohne Gott erklären. Für Eltern von behinderten Kindern ist das ein großer Fortschritt. Ihre Verfehlungen sind nicht mehr Erklärung für die Behinderung ihrer Kinder. Wichtig für die Beurteilung von Wundern ist nicht, ob sie es gibt, sondern letztlich, was Gott uns damit sagen will. Petrus und Johannes gehen beten. Sie erleben regelrecht ein Wunder. Und dieses Wunder führte zur Verwunderung. Wunder erzeugen nicht unbedingt Glauben, aber Verwunderung auf jeden Fall. Wir können nicht erklären, was da passiert ist. Hier löste es, wie gesagt, sogar Entsetzen aus. In dieser Zeit war sehr viel Heiliger Geist unterwegs. Viel Heiliger Geist, viel Wunder prägten die Anfangsphase der Kirche. Und sie sind praktisch um den östlichen Teil des Mittelmeers herumgezogen und haben überall erzählt von diesem Jesus, der auferstanden ist. Wenn ihr diese Einordnung der Apostel dieses Wunders lesen wollt, dann kann ich euch Apostelgeschichte 3 ab Vers 12 empfehlen. Das ist direkt nach meinem Predigabschnitt. Da steht es dann drin. Das ist aber nicht heutige Predigt. Wir haben gehört, dass Petrus und Johannes ein Wunder getan haben. Ein Wunder, das sie selber überrascht hat. Sie hatten das nicht geplant. Aber sie haben erlebt, dass durch ihr Wort und durch ihre Tat ein Gelähmter wieder gehen kann. Gott kann sich über seine eigenen Regeln hinwegsetzen und wir glauben an einen Gott, der das kann. Wir können das nicht. Aber manchmal gibt uns Gott sogar den Auftrag dazu, solche Dinge zu beten oder solche Dinge zu erwarten. Aber es ist doch relativ selten. Und man kann nicht jedem Kranken sagen, wir legen dir die Hand auf und du wirst gleich gesund. Das tun wir ja auch nicht. Aber letztlich geht es darum, dass dass Wunder möglich sind, wenn Gott sie möglich macht. Aber nicht unbedingt dann, wenn wir es für richtig halten. Gott kann Wunder tun. Amen. Ich möchte beten. Und dann schließen wir gleich das Vaterunser an. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist möglich gemacht hast, dass Petrus und Johannes solche überraschende Wunder tun können. Herr, wir staunen, dass du die Welt geregelt hast, dass alles so normalerweise bleibt, wie es sein soll. Aber wir danken dir auch, dass du in Ausnahmesituationen Wunder tun kannst, Menschen zu dir ziehen kannst und viele zum Glauben kommen. Herr, das wünschen wir uns ganz neu, auch in unserer Zeit. Hab Dank, dass du auch heute noch Wunder tun kannst. Amen. Und jetzt beten wir so, wie unser Herr uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören nochmal ein Lied. Jesus, du allein bist genug. Hoppla, das hatten wir doch schon.